Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin und schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und wir leiten heute die Empire-Wochen ein. Wir starten nämlich heute mit Ghostbusters Frozen Empire, bevor wir jetzt in ein paar Wochen zu Godzilla vs. Kong, beziehungsweise Godzilla meets Kong heißt es ja eigentlich, abbiegen. Da geht es nämlich zum New Empire. Aber ich habe mir heute ja das Proton-Pack umgeschnallt und mir meinen Geisterjäger-Kumpan Simon geschnappt. Grüß dich, Simon.
Hi, Daniel.
Der Schock sitzt noch tief. Wir kommen quasi frisch aus dem Kino, haben uns Ghostbusters Frozen Empire reingezogen. Aber bevor wir zu dem Film kommen, es gab da ja vor 2 Jahren, glaube ich, den Vorgänger der Reihe, der zwar die 3 nicht im Namen trug, aber natürlich im Geiste der 3. Teil war. Ghostbusters Afterlife von 2021 lief hier in Deutschland unter dem schönen Titel Ghostbusters Legacy. Bevor wir jetzt in Frozen Empire reingehen, Simon, wie... In einem kurzen Fazit zusammengefasst, fandest du denn damals Afterlife?
Ja, ich war richtig positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so nach über 20 Jahren ich nochmal zurückkomme zu Ghostbusters und der mir so gut gefällt. Obwohl der eigentlich alles wieder auspackt, was die ersten beiden Filme schon hatten. Aber es hat sich doch alles nochmal wieder so wie eine Rückkehr angefühlt. Und auch die neuen Charaktere haben mir tatsächlich gut gefallen. Deswegen, ich war richtig überrascht. Ich glaube, ich hatte den sogar in meiner Top 10 drin, weil der auch emotional natürlich einiges geboten hat gegen Ende.
Ja, ging mir genauso. Also es war einerseits die Heranführung einer neuen Generation an die Ghostbusters. Und dann hatten wir natürlich noch die alte Riege, die zurückgekehrt ist. Wir hatten emotionale Momente. Es fühlte sich alles wie so ein schöner Abschluss an, ne? Obwohl der Film auch seine Schwächen hatte. Aber wir haben den auf jeden Fall sehr, sehr positiv gesehen. Und wir waren dann alle doch so ein bisschen überrascht. Naja, mehr oder weniger, denn Ghostbusters soll ja eigentlich ein Franchise werden. Aber es fühlte sich halt so ein bisschen nach dem Ende einer Ära an, dem Beginn etwas Neuem. Da waren wir jetzt etwas überrascht, dass bei Ghostbusters Frozen Empire eben nicht nur unser neues Team zurückkehrt, sondern auch die alten Schergen. Und da sind bei mir so ein bisschen die Alarmglocken angegangen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir war.
Eigentlich war es für mich so, okay, es ist tatsächlich nochmal gut gegangen, Ghostbusters in die Neuzeit zu transportieren. Es ist ein Abschluss, wie du sagst, und dann lasst es auch bitte sein. In der Zwischenzeit ist ja dann noch Ivan Reitman verstorben und es war ja immer so ein Vater-Sohn-Ding, weil ja auch Jason Reitman auch damals schon am Set von den alten Ghostbusters-Filmen rumgelaufen ist. Und jetzt hat man so gehört, ist sein Vater dann bei Afterlife so am Set um ihn rumgeschwirrt. Und man kann ja auch schon mal sagen, dass Jason Reitman auch nicht mehr der Regisseur ist und es fühlt sich so typisch nach den Franchise-Mechanismen an, so die Hauptleute treten in den Hintergrund, es kommen neue Leute dazu, die kriegen die Chance, aber es ist nicht mehr dieser Spirit da, wir machen nochmal so einen richtig starken Film und gucken nochmal, ob das funktioniert, sondern jetzt produzieren wir das so langsam in Serie. Und das ist immer so eine bittere Tendenz, die man dann runterschlucken muss. Weil natürlich, wir kennen das zum Beispiel auch von der Scream-Reihe, die wird jetzt auch wieder sehr zahlreich produziert. Und man hat so das Gefühl, irgendwann ist dann mal einer dabei, den sie verbocken. Und dann guckt man so auf die Reihe und dann sieht man diesen Schmutzfleck, der sich gebildet hat. Und ja, um da schon mal so ein bisschen vorzugreifen, das ist jetzt auch der erste Film, wenn man mal den Ghostbusters von 2016 rausnimmt mit den Damen, den ich mir jetzt noch nicht angeguckt habe, über den kann ich auch nichts sagen, aber das ist so der erste Film, wo ich sagen muss, nee, das ist nicht mehr Ghostbusters, wie ich es mag.
Ja, man hat immer das Gefühl bei so Franchises, irgendwann wird die Schraube überdreht, ne? Irgendwann kracht es dann und das Ding zerspringt und dann muss wieder eine Pause eingelegt werden, bis Gras über die Sache gewachsen ist, damit man das Ganze wieder aus der Mottenkiste ziehen kann. Du hast es eben schon gesagt, so neben meiner Befürchtung, dass eigentlich dieser schöne Abschluss für den alten Cast zunichte gemacht wird, indem man sie wieder dann doch in den Vordergrund stellt oder zumindest gleichberechtigt präsentiert, war eben meine andere Sorge, dass eben Jason Reitman nicht mehr dabei ist und dementsprechend dann auch keiner von den Reitmännern das Zepter in der Hand hat. Zumindest so ein bisschen beschwichtigt hat mich die Tatsache, dass Gil Keenan, der hier Regie führt, auch der Drehbuchautor von Afterlife war. Also hier auch dann wieder federführend das Drehbuch geschrieben hat und jetzt auch selbst inszenieren durfte. Das heißt, da war zumindest bei mir so ein bisschen die Hoffnung da, dass er sich ja, an dem orientiert, was er bei Afterlife geleistet hat. Und das war ja drehbuchtechnisch dann auch durchaus solide. Für euch da draußen, keine Sorge, wir werden uns hier im Angetoastet-Format natürlich ein bisschen kürzer halten und auch nicht spoilern. Zumindest nicht, was die Haupthandlung angeht. Wir werden natürlich auf so ein paar Punkte eingehen. Größtenteils Kritikpunkte, die uns aufgefallen ist. Die müssen wir natürlich ein bisschen unterfüttern, aber jetzt nichts spoilerbehaftet ist. Von daher könnt ihr euch auch das Ganze anhören, bevor ihr jetzt im Kino gelandet seid. Ja, von der Cast-Seite aus haben wir natürlich, wie wir es eben schon angedeutet haben, so die Mischung aus Afterlife und den klassischen Ghostbusters-Filmen. Das heißt, Paul Rudd ist wieder mit dabei als Gary Gruberson. Carrie Coon spielt wieder Familienmama Kelly Spengler. Finn Wolfhard ist wieder dabei. Du hast ihn ja eben schon als Berufsjugendlichen bezeichnet. Unser Berufsjugendlicher Finn Wolfhard spielt Trevor Spengler. McKenna Grace ist wieder als Phoebe Spengler dabei. Für mich so das Highlight aus Ghostbusters Afterlife. Dann haben wir Ernie Hudson in seiner Rolle als Winston Zeddemore. Annie Potts als Janine Melnitz ist wieder mit am Start. Dan Aykroyd gibt Ray Stantz. Bill Murray kehrt als Peter Venkman zurück. Und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen zum Leidwesen. Also nicht, weil wir den Charakter nicht so toll finden, aber so ein bisschen zum Leidwesen, weil ihr hört schon, diese Liste ist schon sehr, sehr lang. Logan Kim ist dabei als Podcast. Wir haben Kumail Nanjiani dabei, der noch eine Rolle spielt, die wir gleich auch noch kurz erklären werden. Celeste O'Connor als Lucky Domingo ist wieder mit am Start. Also es ist eine Liste an Schauspielerinnen und Schauspielern und an Charakteren, die hier aufgefahren wird. Das wird dem Film so ein bisschen zu Verhängnis, aber bevor ich jetzt vorgreife, Simon, was ist denn so grob die Story von Ghostbusters Frozen Empire?
Ja, wer bei Afterlife im Kino sitzen geblieben ist gegen Ende, weiß ja, dass die Spengler-Familie jetzt wieder nach New York zurückkehrt und auch wieder die Feuerwache besetzen darf. Das heißt, wir haben die neue Generation von Ghostbusters, das ist eben die Spengler-Familie. Wir haben so die typische Dynamik, dass Finn Wolfhards Charakter, der ist jetzt 18 geworden, der will so sein eigenes Ding machen. McKenna Grace ist noch das Küken. Das ist eigentlich nicht so ganz koscher, dass die da mit bei den Einsätzen immer dabei ist. Und so hat man so eine typische Familiendynamik. Und aus den vielen Figuren muss man leider auch sagen, ist total schwer eigentlich auf den Punkt zu bringen, worum geht's in der Geschichte, weil es gibt einen Hauptbösewicht, vollkommen klar, und Frozen Empire ist auch der Fingerzeig und der Trailer deutet auf etwas hin, was im Endeffekt aber eher so hinten raus so 20, 30 Minuten nur des Films sind. Der Film hat wahnsinnig viele Subplots leider. Also wir haben McKenna Grace, die es einen Geist trifft und sich dem so annähert und so ein bisschen auch ja mit ihr darüber spricht, wie ist es so ein Geist zu sein. Wir haben natürlich Dan Aykroyd, der hat seinen eigenen Laden, wo er so verfluchte Gegenstände aufkauft. Wir haben den Winston, der irgendwie eine eigene Forschungsanlage hat für Geister. Finn Wolfhard stöbert auf dem Dachboden rum und findet einen alten Bekannten aus dem Geistersegment. Da darf sich auch jeder drauf freuen. Und so hat irgendwie jeder ein bisschen was zu tun, aber es zahlt halt alles wenig eigentlich darauf ein, dass man jetzt einen großen neuen Bösewicht bekämpfen muss. Und so kann man schon mal sagen, bezüglich der Handlung, das zerfasert in ganz, ganz viele Einzelteile leider, die einfach daraus hervorgehen, wie du gesagt hast, wahnsinnig viele Figuren, alle brauchen irgendwie was. Und am Ende des Tages ist Paul Rudd auch irgendwie ein Ersatzvater, der aber natürlich nicht der leibliche Vater ist. Und auch da geht es dann irgendwie darum, sind das jetzt meine Kinder? Akzeptieren die mich als meine Kinder? Also irgendwie ist wahnsinnig viel los an allen Ecken und Enden und sehr, sehr unerwartet fragt man sich eigentlich, warum nicht einfach den Bösewicht ausspielen, warum den so lange zurückhalten. Es ist gerade in dem Familienbereich relativ viel soapy, so was man da zu sehen bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Und die ersten 10 Minuten fand ich da durchaus stark, weil wir eine sehr einprägsame Szene am Anfang haben, wo der Bösewicht eingeführt wird, spielt in der Vergangenheit und ist ein kleines Foreshadowing auf die Neuzeit. Dann haben wir eine erste Action-Sequenz mit den neuen Ghostbusters, mit der neuen Generation, die auch durchaus ansehnlich ist. Und da saß ich dann und dachte so, ach, weiß gar nicht, was die Leute draußen haben, die den Film bisher nicht so geil fanden. Es geht doch alles so in die Richtung, die ich toll finde. Ja, und dann passiert das, was du schon gesagt hast. Es zerfasert sich eben. Wir haben kurz mal nachgerechnet, es sind 9 Charaktere, die auf einem Poster zu sehen sind, die halt im Vordergrund stehen. natürlich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber wir haben 9 Charaktere, auf die sich quasi die Story verteilt und die alle ihre kleine Nebengeschichte bekommen. Und dann haben wir noch 3 weitere Charaktere, die quasi so zum erweiterten Umfeld noch mit dazu gezählt werden, die auch noch mit dazu kommen. Und wir haben Kumail Nanjiani in der Aufzählung eben komplett vergessen, der nämlich auch noch eine Rolle bekommt, der ja auch gerade nach hinten raus nochmal wichtiger wird, obwohl er am Anfang eben als so ein bisschen Comic Relief Nebencharakter eingeführt wird. Obwohl das ja auch übertrieben ist, weil der ganze Film ja eigentlich versucht, ein einziges Comic Relief zu sein und ja keine 2 Sätze auskommen, ohne dass jemand einen dummen Spruch drückt.
Ja, das Problem, was man so übergeordnet halt sagen kann, ist, Afterlife war ein würdiger Abschluss, hat neue Figuren etabliert. Ne? Wir haben die nächste Generation der Spengler-Familie. Wir haben so das Erbe, das von Egon, von Harold Ramis Figur. Und jetzt war so dann eben die große Frage, Frozen Empire, was passiert? Steht jetzt die neue Familie im Mittelpunkt? Ich meine, die neue Spengler-Familie führt ja auch die Feuerwache. Das sind ja die neuen Ghostbusters. Und trotzdem klebt man so an Dan Aykroyd. Bill Murray hat wieder seinen Auftritt. Und man kommt nicht davon los. Und so hat man eigentlich Figurenpersonal für 2 Filme oder 2 Reihen. Weil man hat die alte Reihe und man hat jetzt sozusagen eigentlich die neue Reihe, die mit Afterlife beginnt. Und der Film schafft es, über die komplette Spielzeit sich nicht für eine Perspektive zu entscheiden, sondern will alles. Und das führt zu so absurden Szenen, dass dann wirklich, wie du sagst, dann 9, 10 Leute in der Feuerwache stehen. Jeder bekommt plötzlich den legendären Anzug, jeder bekommt ein Protonenpack. Ne? Das ist wirklich absurd, weil man sich gar nicht mehr in die einzelnen Figuren auch reinfühlen kann. Ne? Es wird versucht, dass jeder so einen Subplot bekommt, aber gerade so dieses Ringen von Paul Rudd, bin ich der Vater, akzeptieren die mich die Kinder, das sind wirklich 3 Punkte im Film mit jeweils einem Satz und am Ende ist es dann so, ah, so ist es jetzt. Es bleibt null Zeit und auch die Mutter, ne, man, du hast das so schön kurz nach dem Kino gesagt, man bekommt überhaupt nicht mit, dass Paul Rudd und Carrie Coon zusammen sind, dass sie überhaupt ein Paar sind, dass die eigentlich in Afterlife ja sich gerade erst kennengelernt haben, da müssten eigentlich die Funken noch sprühen bei denen. Die Carrie Coon bekommt komplett gar nichts zu tun, außer Muttersätze zu sagen, um die Kinder zu regeln. Und selbst Finn Wolfhard fällt komplett hinten über und es ist mal wieder McKenna Grace, die auch, glaube ich, aus dem Cast die beste Schauspielerin ist, die so auch so eine emotionale Geschichte bekommt, die so ein bisschen was bedeutet. Aber das muss man einfach sagen, man versucht hier allem gerecht zu werden und dadurch fühlt sich fast alles total fad an und es ist, ne, das wird man auch in vielen Kritiken lesen, es ist nicht die Staffelstabübergabe, die jetzt zwingend notwendig gewesen wäre mit dem 2. Film sozusagen dieser neuen Reihe. Ne? Also das hat man total verpatzt einfach.
Ja, und selbst der Arc von McKenna Grace, du hast es ja eben so ein bisschen angerissen. Es geht darum, darf sie als Minderjährige eigentlich bei den Ghostbusters arbeiten? Sie wird ja nicht mehr dafür bezahlt, ne? Das ist dann eigentlich Kinderarbeit ist das. Und das wird natürlich aufgegriffen. Deswegen wird sie erstmal rausgenommen, muss dann natürlich mit umgehen, dass sie eigentlich die Schlauste war, die ja auch in Afterlife alles wieder ins Rollen gebracht hat. Und sie sitzt jetzt auf der Ersatzbank und darf nicht. Und das ist natürlich alles ganz schlimm. Und hat mich so ein bisschen an die Prequel-Trilogie aus Star Wars erinnert, wo Anakin da steht und sagt, Obi-Wan, der will immer alles bestimmen und ich darf überhaupt nichts machen, aber ich bin eigentlich der Auserwählte. Also es war ja, ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ähnlich nervig, weil ich mir zwischenzeitlich auch immer denke, wenn ihr euch alle mal einfach mal hinsetzen und miteinander reden würdet, dann wäre das nur halb so schlimm, aber dann hätte man natürlich keinen Film. Wir haben eben schon so ein bisschen den Humor angesprochen. Ich glaube, wir liegen ja auf einer Wellenlänge, aber da kannst du mich gleich bestätigen oder revidieren. Ich fand, der Film hat also unglaublich viele Dialoge. Es wird viel gesagt, aber wenig ausgesagt. Alles ziemlich inhaltsleer. Also gerade wenn Paul Rudd mal an der Tür lehnt und da hier seine mit sich da in den Dialog geht und einfach nur redet, ohne irgendwas zu sagen. Gleichzeitig dann eben zwischendurch versucht wird, einen lustigen Spruch reinzudrücken oder irgendein Wortspiel zu machen, was nicht funktioniert. Und es war halt wirklich so alles auf Dad-Joke-Niveau und nicht mal das, was Paul Rudd sagt, sondern was alle Charaktere eigentlich sagen mit hier, ey, guck mal, den Typen kenne ich und was weiß ich noch alles. Es wird halt viel bestätigt auch, ne? Also jemand sagt etwas und damit das Publikum auch weiß, wie es gemeint ist, sagt er dann, ha, das mag ich. Und es war wirklich teilweise Dialoge aus der Hölle. Ich weiß halt nicht, was da passiert ist und wer sich da hingesetzt hat und sich gedacht hat, das machen wir, das ist super.
Man muss ja sagen, Jason Reitman war zumindest wieder am Drehbuch beteiligt, ne? Und wo man dann sagen kann, ja gut, Zepter wurde noch nicht ganz abgegeben, wo man so sagt, ja, der ist irgendwo als Produzent irgendwo noch im Hintergrund, sondern der hat am Drehbuch mitgeschrieben und das ist eigentlich massiv enttäuschend, dass auch ihm offensichtlich gar nichts mehr einfällt, was man erzählen soll mit den Figuren, wie man, was man die sagen lassen soll. Und das Schöne ist, wir nehmen ja direkt nach der Kinovorstellung auf, so ungefiltert unsere Eindrücke und ich habe bewusst drauf geachtet, wird denn im Kino gelacht? An welchen Stellen wird gelacht? Wie viel wird gelacht? Ne? Und es gab wirklich eine Szene, wo man sagen kann, da wurde gelacht. Gegen Ende, Kumail Nanjiani hat da so einen Auftritt, der so slapstickhaft ist, da kriegt man auch eine Reaktion vom Publikum. Aber das war wirklich die einzige Situation. Man kennt dieses Mal, dass man so, dass man ne, so mal so schnieft, mal so ein bisschen schmunzelt. Aber es gab außer diese Szene, und das war auch nur Teile des Kinosaals, gab es einen einzigen Lacher in diesem Film. Und das ist, also bei Ghostbusters 1, ne, wenn man da einen Wenkman rumlaufen hat, einen Bill Murray, der eigentlich gar keinen Bock hat, so gefühlt auf seinen Job und deswegen einfach nur irgendwie improvisiert, worauf er gerade Lust hat. Man kommt gar nicht hinterher mit dem Lachen, so, weil da so viel trockener, cooler Humor drin ist. Und hier, wenn man auch Paul Rudd-Filme kennt, Paul Rudd, jeder zweite Satz, den Paul Rudd sagt, ist wieder eine lustige Spitze, dann macht er sich selber runter oder nimmt sich selber aufs Korn. Und es wirkt alles so, ja, heutzutage würde man halt sagen, von der KI geschrieben, so, ja, Paul Rudd ist in seinen Filmen immer so. Ne? Und in so einer Szene muss man das jetzt so auflösen. Und genau wie du gesagt hast, man weiß auch immer, wann lustige Sätze kommen. Also man weiß immer diese Vorbereitung. Ne? Die Simpsons haben das in den 90ern so ganz typisch platt gemacht mit, mach jetzt bloß nicht das und das, Schnitt, es wird genau das und das gemacht. Ne? Ja, das war in den 90ern und die Simpsons haben das sehr charmant gemacht. Hier in dem Film ist es immer noch genau so. Der Witz wird quasi schon angekündigt, dass du auch schon weißt, in welche Richtung der gehen wird und dann kommt der und dann sagt jemand genau das, was du. Und das ist dann wirklich so, also wenn es auch darum geht, dass sie bei Kumail Nanjianis Mutter oder über seine Oma reden und die dann so einen geheimen Raum von ihr entdecken und da hängen irgendwie so Ketten und dann geht's plötzlich nur noch um so Sexwitzchen von alten Leuten, wo du so denkst, das soll ich jetzt wirklich lustig finden, ja? Also das wird auch so hingerotzt so und wie du gesagt hast, Kumail Nanjiani sagt dann auch so, oh nein, bitte, das ist mir total unangenehm, redet bitte jetzt nicht, macht bitte keine Sexwitzchen über meine Oma. Also der verbalisiert, warum jetzt jemand lachen soll, der erklärt mir die Witze, so schlecht ist das geschrieben. Also ich muss halt wirklich sagen, als Komödie ist das eine absolute Vollkatastrophe und hat mir besonders wehgetan, weil ich wollte lachen. Also ich wollte in Ghostbusters haben, wo ich herzhaft lache, dann ist wieder Horror, dann ist wieder Emotion. Ne? Ich möchte, das ist ein Blockbuster, der soll mich mit verschiedenen Emotionen einfach gut unterhalten. Das hat Afterlife geschafft, das schafft er einfach überhaupt nicht.
Ja, und dann hast du Figuren wie zum Beispiel Lucky, die in Afterlife mit Trevor diese Romanze hatte, ne, dass er ja eigentlich auch nicht in dieses Kaff wollte. Und sie war aber schon da, wollte eigentlich raus. Und dann haben die sich ja beide da gefunden und haben dann gemerkt, ach, ist doch eigentlich doch ganz schön hier so in der Einöde von Oklahoma. Und die treffen sich jetzt auch wieder und es passiert einfach überhaupt nichts. Er sagt dann einfach so, ey, guck mal, da ist Lucky. Hallo, Lucky. Und sie hat, klar, in ein paar Szenen kommt sie vor und tut auch Dinge, aber das hätten auch andere Charaktere machen können. Sie ist also überhaupt nicht wichtig für den Plot und steht dann halt einfach zum Beispiel in dieser Wohnung von der Oma, schaut sich ein Bild an und sagt dann, ach, guck mal hier, Nippelbilder, lustig. Und das sind halt einfach so Situationen, wo du denkst, so den Witz hättest du dir schon mal sparen können. Und sie macht dann ja in dem Sinne als Figur auch nichts, außer halt diesen Witz zu bringen. Und das erinnert mich dann immer an den Spruch Kill Your Darlings, den man immer beim Drehbuchschreiben so schön verwendet. In dem Sinne bezieht sich das ja oft auch auf Storystränge. Hier würde ich das sogar auf Figuren beziehen, dass ich dann sagen würde, so Figuren wie eben zum Beispiel Lucky, wie zum Beispiel Podcast, die haben halt in Afterlife funktioniert, aber die haben in dem Film eigentlich nichts zu suchen, weil es ja schon viel zu viele Figuren gibt, die du irgendwie unterbringen musst.
Das ist das beste Beispiel, wirklich Kill Your Darlings, weil sie haben sich bei keiner Figur getraut, die nicht wiederzubringen. Und wir haben uns auf der Heimfahrt haben wir uns auch angeguckt und haben uns auch gesagt, niemand hat diese Figuren erwartet oder jetzt gebraucht. Also Und da muss man mal sagen, es gibt klare Hauptfiguren mit der Spengler-Familie, dann gibt es Nebenfiguren mit den alten Ghostbusters und Lucky und auch Podcast, die sind auf so einem Level von Nebenfiguren. Also die haben so wenig Screentime, sollen aber trotzdem irgendwie noch an der Handlung aktiv beteiligt sein. Das ist richtig absurd, dass die nur noch so Stichwörter reinwerfen. Und du hast auch bei Podcast sowas wie, der ist jetzt von Podcast weg, geht jetzt Richtung Video, dann hat er einen großen Hammer dabei und abgesehen davon, dass der Darsteller auch viel älter und schlanker auch noch aussieht, also sich wirklich totalen Schuss gemacht hat in seiner Entwicklung, du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass das der kleine, lustige, coole Junge ist, sondern der ist nur noch weird mit seltsamen Sprüchen und du hast gar keine Bindung mehr zu dem, ne? Also das ist auch einer der Punkte, der mich insgesamt so krass gestört hat. Afterlife hat rückwirkend für mich so gut funktioniert, weil du hast Kinder, die was entdecken, du hast diesen Abenteuerdrang, ne? Die entdecken das Protonenpack, das Auto, und du fühlst dich selber wieder damit rein, auch wenn du es schon kennst, aber du hast vielleicht 20 Jahre mit Ghostbusters nichts mehr zu tun gehabt, ne? Oder du kriegst nochmal richtig diese Faszination mit und hier hast du auch nicht das Gefühl, dass du Faszination für Geister hast, ne? Auch wenn die irgendwie so ein bisschen erforscht werden, aber du hast ja irgendwie null Liebe dafür, was bedeutet dann Geist zu sein auf diese Geisterjagd. Und ich habe mir am Ende oder während des Films, habe ich mir so oft gedacht, streich doch 5, 6, 7 Figuren raus und bring doch einfach nur diesen geilen Bösewicht und bring den doch, du teaserst den in den ersten Minuten grandios an, dann bring den nach einer halben Stunde und lass nach einer Stunde das Ganze dann auch richtig explodieren. Nein, 3/4 des Films geht für 1000 Figuren drauf, die paradoxerweise auch trotzdem alle zu kurz kommen. Ne, also du gewinnst ja auch, wenn du irgendwie sagst, 70, 80 Minuten will ich wirklich alle Figuren zurückbringen, damit gewinnst du nichts. Weil es ist unmöglich, die zurückzubringen. Und die Erklärung, warum die jetzt immer da sind, die sind doch in Oklahoma. Wo sind die? Ja, ich mache jetzt hier ein Praktikum, ich darf hier im Keller schlafen oder hier. Und ich so, oh Gott, Leute, wenn euch im Drehbuch wirklich nichts anderes einfällt als so ein Schwachsinn, dann muss euch doch darüber auffallen, dass man sie bei sein lässt, oder? Also,
ja. Ja, der Hammer ist ja für die Klicks, sagt er zwischendurch. Ja, aber ich glaube, bei den Figuren, gerade auch bei den Älteren, das hat natürlich einerseits diesen Wert, dass du mit denen auch irgendwas machen möchtest, dass du die Leute mitziehst. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch wieder dieses Nostalgie-Baiting, was wir ja eigentlich gehofft haben, dass sich mittlerweile auserzählt hat, was aber dennoch viel zu oft in Filmen vorkommt. Wir hatten das ja als Extrembeispiel in Jurassic World Dominion, als es dann wieder diesen Clash gab mit neuen Figuren, alten Figuren. Alle mussten irgendwie nebeneinander existieren und ihr Spotlight haben. Während du in Afterlife natürlich auch diverse Anspielungen auf die Originale hattest, fand ich die da schon sehr herzlich eingesetzt, statt mit dem Finger drauf zu zeigen. Das war alles weniger mit dem Holzhammer. Und hier habe ich das Gefühl, ist es halt wesentlich mehr Nostalgie-Baiting, wesentlich mehr Kopie, wesentlich mehr, dass du dann im DiCaprio-Meme mit dem Finger drauf zeigen kannst, sagen hier, ja, die Szene kenne ich aber aus Teil 1 und in Teil 2 hat er auch genau die gleiche Line gebracht. Es werden Figuren wieder aus der Mottenkiste geholt, die jetzt in anderen Positionen zu finden sind. Da werden wir nicht spoilern, welche das sind. Da könnt ihr euch über den einen oder anderen Cameo auf jeden Fall freuen. Ich fand es natürlich schön, dass man die Schauspielerinnen und Schauspieler nochmal sieht, aber auf der anderen Seite war es halt wirklich auch wieder so mit dem Holzhammer, dass ich mir denke, ihr wollt den alten Leuten wie uns, die jetzt da sitzen und sagen, hier, das sind nicht meine Ghostbusters, eben wieder was hinwerfen, damit wir ein bisschen friedlicher mit dem Film ins Gericht gehen und dennoch auch unsere Anknüpfungspunkte finden. Und so habe ich das Problem, dass ich eigentlich selbst als großer Fan der Ghostbusters sage, ich hätte einen Film mit dieser neuen Generation gewollt. Ich habe Abschied genommen von der alten und gebe mir doch jetzt als Ghostbusters-Fan eine neue Generation Ghostbusters, statt mich eben wieder mit irgendwelchen Referenzen abzufüttern. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich kann auch mal sagen, mit welcher Erwartungshaltung ich in den Film gegangen bin, weil ich habe irgendwann mal gehört, ja, okay, der Film wird gedreht, dann gab es plötzlich einen Trailer und dann trotzdem hat mich das so fast aus dem Nichts getroffen, ja, bums, der läuft jetzt an oder den wollen wir ja gerne gucken, ne, im Endeffekt. Und ich habe jetzt, wie man das ne, in Podcasts gerne macht, komm, wir ziehen uns nochmal wirklich alle Filme der Reihe ein, wir ziehen uns am besten nochmal die ganze Comicserie rein und so, ne, macht man ja gerne. Habe ich alles nicht gemacht, ich dachte, nö, ich gehe jetzt einfach mal sozusagen, ich habe viel von Ghostbusters natürlich gesehen und auch bin damit groß geworden. Aber lade dich mal nicht mehr so Erwartungen auf, geh mal kalt in den Film und guck einfach nur, ob der dich unterhält. Also mir waren die ganzen Anspielungen egal. Mir wär's, ich muss nicht Bill Murray sehen, ist mir scheißegal, weil ich eh weiß, dass der keinen Bock hat. Und der läuft auch so durch den Film, dass man sieht, dass er keinen Bock hat. Und nicht dieser Bill Murray, der keinen Bock hat und unterhaltsam ist, sondern der hat einfach nur keinen Bock. Und es lohnt sich auch nicht, den zu bringen, so, ne? Während ein Dan Aykroyd sich sichtbar Mühe gibt. Was ich halt rausgreifen will, sind diese Marshmallow-Männchen, die kleinen. Die kommen jetzt wieder. Die wurden in Afterlife auch schon viel kritisiert. Und ich gebe auch ehrlich zu, in Afterlife war viel Fanservice. Aber trotzdem hat der Film für mich als Abenteuerfilm, das, was die Kinder erleben, hat mich mitgerissen. Das hat mich grundsätzlich unterhalten. Und das schafft er hier halt gar nicht. Und bei den Marshmallow-Männchen ist es jetzt wirklich so, die sind jetzt einfach wieder auch da in einem komplett anderen Setting. Und wem... Im Vergleich, der mir gekommen ist, halt zu Episode 8, wer auf der Insel diese kleinen Vogelviecher gehasst hat, die irgendwann bei Chewie dann auch im Millennium Falcon sitzen. Und jeder denkt, warum? Der frisst die doch. Warum soll ich? Ja, einfach Merchandise. Hier ist es ähnlich. Die sind süß, die sind witzig, die haben so ein bisschen diesen anarchischen Charme auch von Minions. Aber es macht wirklich jetzt absolut gar keinen Sinn mehr, warum die drin sind. Und sowas nervt mich dann einfach nur noch, dass wirklich so... Das ist fast wie so ein Exkurs im Film. Komm, wir lassen jetzt mal 5 Minuten diese Marshmallow-Männchen irgendwas machen. Du merkst, dass das mit dem Film eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und sowas nervt mich dann einfach nur. Also das ist dann für mich auch kein Fanservice mehr, sondern das ist einfach nur noch plump.
Das war auch ein Gag, den ich in Afterlife schon viel zu lange ausgespielt fand. Da schlüpfen die ja im Supermarkt aus der Packung raus und Paul Rudd merkt dann relativ schnell, okay, die sind mir nicht wohlgesonnen, guckt denen aber trotzdem noch 30 Sekunden zu und dann dürfen die noch den ganzen Laden auseinandernehmen und haben da ihren Spaß. Und da dachte ich schon, ja, das ist schon, ich finde ich nett, aber das ist schon viel zu lange auserzählt, der Gag. Und hier wird halt der gleiche Gag gebracht, aber dann 4 oder 5 oder 6 Mal, dass du dann wirklich, wie du schon sagtest, das Gefühl hast, du wirst komplett aus dem Film rausgenommen, damit du dir jetzt gerade einen Kurzfilm über die Marshmallow-Männchen angucken kannst und dann hinterher wieder in diesen anderen Film einzutauchen. Ja, und das sind halt alles insgesamt Punkte, weswegen ich halt sage, ich war nicht mehr irgendwie enttäuscht, weil ich wenig Erwartungen hatte, sondern ich war teilweise schlichtweg wütend einfach. weil ich wirklich da saß und ich dachte so, wollt ihr, also das kann jetzt nicht euer Ernst sein, was ihr da macht. Ich hätte halt verstanden, wenn sie gesagt haben, ja, wir machen da jetzt halt ein Franchise draus, wir nehmen die Idee, wir schlachten die halt leider ein bisschen aus, aber wir haben halt einfach eine stringent durcherzählte Ghostbuster-Story mit neuen und alten Charakteren und hinterher habt ihr dann den Payoff. Aber das war halt wirklich so, keine Ahnung, 12 Charaktere, denen du folgen musst, wo immer irgendwas Neues erzählt wird, wo du halt nie zum Punkt kommst, wo einfach nur ein schlechter Witz nach einem anderen reingereiht wird. Das waren halt wirklich 116 Minuten geht er ja, die längsten 116 Minuten in den letzten Monaten, die ich da erlebt habe. Der zog sich und zog sich und zog sich, ohne dass ich irgendwie zwischendurch mal dachte, das war jetzt eine schöne Szene oder das hat mich jetzt abgeholt, sondern ich habe wirklich mit hängenden Schultern da im Kinosessel gehangen und ich war einfach schlichtweg zwischendurch wütend, weil ich dachte, es kann nicht euer Ernst sein, in welche Richtung ihr da gehen wollt. Das sind halt wieder 3 Schritte zurück. Deswegen von mir so als abschließendes Fazit war mit dir natürlich immer ein schönes Kinoerlebnis, filmtechnisch heute eher weniger. Und nicht, weil ich jetzt als Ghostbusters-Fan sage, das sind nicht mehr meine Ghostbusters, sondern weil ich einfach finde, dass sie komplett in die falsche Richtung gehen und ich eben nicht dieses Alte nochmal will oder dieses Verheiraten von Alt und Neu, was unbedingt da reingequetscht werden muss, sondern ich sage, mach doch den Cut, nehmt das neue Team, gebt denen eine Geschichte, lasst deren Konflikte ausspielen, konzentriert euch da drauf und dann wäre das ein wesentlich besserer Film gewesen.
Ja, dann nimmst du mir eigentlich das Fazit aus dem Mund, weil mir geht's genauso, ne, bin mit Ghostbusters aufgewachsen, die ersten 2 Filme als Kind, so typisch Kabel 1, Sat 1, oh, das läuft, freitagsabends immer geguckt, geliebt, einfach großartig. Dann das so ein bisschen aus den Augen verloren, ne, es kam ja auch nichts mehr an Filmen und so, Serie auch geguckt und so weiter. Und ich hätte mir genau wie du einfach gewünscht, okay, Afterlife, die alten Säcke sind noch mal da und die sind wirklich verdammt alt, Dan Aykroyd, ne, und so weiter. Jetzt geht es aber um die neuen Figuren. Ich hatte da schon einen schönen Abenteuerfilm und ich freue mich jetzt, dass sie zurück sind in New York, auch wenn das jetzt natürlich so ein bisschen heißt, wir recyceln noch mehr, ne, auch vom Look irgendwie. Es ist trotzdem super schön, in New York zu sein. Aber dann lass doch bitte jetzt die neuen Figuren wirklich im Mittelpunkt und schneid drumherum mal alles weg. Du kannst ja Dan Aykroyd von mir aus immer noch am Telefon anrufen und mal fragen, aber gib dem eine Minute. So, das reicht vollkommen, ne? Das Ganze drumherum, das habe ich nicht verstanden. Und ja, das, während man bei Afterlife so gesagt hat, das ist ein würdiger Abschluss, lass das jetzt bitte, ist für mich das hier auch gefühlt ein Abschluss, weil ich so das Gefühl habe, ich lasse die Reihe so jetzt hinter mir. Weil wenn die jetzt noch mal einen Film drehen, habe ich nicht nur, irgendwie gehe ich da bei Null rein, sondern ich gehe da mit absolut negativen Erwartungen rein. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch gucken will, ne? Weil ich mir denke, das ist absolut mutlos, was ihr hier gemacht habt. Ihr wollt niemanden auf die Füße treten. Ihr habt vor allem Angst, dass irgendwas irgendwen enttäuscht. Ne? So, deswegen bringen wir alles rein und wir machen einen komplett mutlosen Film ohne Richtung. Man muss am Ende des Tages sagen, ja, der ist ordentlich produziert, der ist ganz schön gefilmt, gibt ein paar schöne Kameraflüge. Ne? Das ist handwerklich alles vollkommen in Ordnung. Das ist ja kein miserabler Film, einfach von seinem Handwerk her. Deswegen muss man den auch keine absolut vernichtende Bewertung geben. Ne? Aber der ist halt in dem Sinne einfach nicht unterhaltsam, weil das Einzige, was er auch irgendwie zu bieten hat, endlich mal einen neuen Bösewicht, das kommt einfach viel zu kurz. Man kann es nur noch mal betonen, wenn ihr euch den Trailer anguckt und ihr seht Frozen Empire, ach wie cool, diese Eiseffekte. Ich dachte so zwischenzeitlich, kriegen wir so ein bisschen Feeling von Day After Tomorrow, alles ist eingeschneit und jetzt hat man so ein bisschen auch so Ausnahmezustand in der Großstadt. Wie cool eigentlich. Davon bekommt man so gut wie nichts und es wird wahnsinnig schnell alles gelöst im Endeffekt. Und so muss man dann sagen, also das bisschen, was der Film noch zu bieten hat, kommt viel zu kurz und es ist wirklich mutlos und unentschlossen. Das ist, muss man leider so sagen. Für mich ist das so langsam dann der Abschluss für mich, dass ich da eigentlich nicht mehr mitgehen will.
Ja, gerade wo man dachte, mit Afterlife hat man eine Richtung, nämlich die Staffelstabübergabe und dann mal gucken, wo es uns hintreibt, geht es jetzt eben wieder in die Richtung, dass man keine Richtung hat und irgendwie aktuell nicht weiß, wo man hin will, neu oder alt, New York oder nicht. Was für Geister kommen, worum geht's, welche Charaktere bleiben. Sind wir mal gespannt, wie der Film dann insgesamt performt und ob wir dann einen Nachfolger bekommen werden in den nächsten Jahren. Ja, und was ihr auf jeden Fall bekommt, sind weitere schöne Episoden bei uns. Deswegen bleibt uns hier gewogen, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Gebt uns auch gerne 5 Sternchen und lasst uns, wenn ihr wollt, auch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Schaut natürlich auch auf filmtoast.de vorbei. Da gibt es immer schöne Reviews. Der Simon hat jetzt auch was geschrieben, ne? Zu welchem Film?
Raus aus dem Teich.
Ah, sehr schön. Den fandst du, glaube ich, besser als Ghostbusters.
Ticken besser ist ja von Illumination, hier Super Mario, Minions und so weiter. Kann man mal machen an so einem Sonntag mit der Familie.
Alle anderen spielen Probe. In dem Sinne, danke dir, Simon, dass du dabei warst und euch da draußen noch einen schönen Abend, morgen, wann auch immer ihr uns hört. Viel Spaß beim Filmeschauen. Tschö.
Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.